Ich lese uns heute die Verse 7 bis 11 aus dem 1. Petrusbrief, dem 4. Kapitel. Da geht es ja um das Siegesleben der Gemeinde. Wie kommt Gemeinde durch? Petrus schrieb an die Zerstreuten unter den Nationen, an die Gläubigen, vor allen Dingen an die gläubig gewordenen Juden. Aber wie kann man den Anfechtungen der Zeit widerstehen? Kann ein Einzelner das? Wir lesen ja bereits im Prediger, ein Einzelner kommt schnell zu Fall. Zwei können sich schon gegenseitig stützen. Und eine dreifältige Schnur reißt nicht so schnell entzwei. Also diese Gemeinschaft ist eine stärkende Kraft, um auch gegen Anfechtung der Zeit, nicht nur körperlicher Art, sondern eben vor allen Dingen geistlicher Art, Widerstand leisten zu können und überwinden zu können. Also Christen, das soll gleich aus diesem gelesenen Text hervorgehen, sollen einander segnen und unterstützen, sollen sich zusammenstellen, denn einer alleine fällt. Petrus schreibt hier, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe. Denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Seid gastfrei untereinander, ohne Murren. Und dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist so ein wichtiges Kapitel, so ein Abschnitt, den Petrus sogar mit Amen beenden muss. Weil es hier um die Überwinderkraft der Christengemeinde in der Welt in einer Zeit großer Anfechtung geht. Dass wir große Anfechtung zunehmend haben, müssen wir uns gar nicht erklären. Das spüren wir persönlich. Das spüren wir als Gemeinde, das spüren wir weltweit, dass sich Kräfte mobilisieren, die das Evangelium auflösen wollen, die die Christen als dumm darstellen wollen, die noch so dumm sind, dass sie die ganze Bibel glauben. Das müssen ganz einfältige Leute sein, sagen viele, die sowas machen. Denn ein denkender Mensch kann das nicht mehr. Das ist Unsinn. Das sind doch alles nur Mythologien, das sind doch Erfindungen von dem Einzelnen. Professoren sagen das, allen Orten in der Welt. Sie sagen, dass gewisse Dinge in der Bibel überhaupt nie existiert haben. Es sind doch dumme Leute, die da glauben, dass es je einen König David und Salomo gegeben haben mag. Es sind doch dumme Leute, die glauben, dass tatsächlich Adam und Eva eine Schöpfung Gottes gewesen ist, dass es Sünde gibt. Das sind dumme Leute. Die haben keine Ahnung. Versteht ihr? Wir leben in einer Zeit zunehmend, wo die Wahrheiten der Heiligen Schrift annulliert werden sollen. Einfach umgedeutet werden, damit keiner etwa behaupten kann, das ist Gottes Wort. Wir verstehen aber, dass diese Anfechtung nicht erst seit heute in dieser Welt sind, sondern solange Gott sein Heilswerk für uns Menschen vollführt, wird dieses Heilswerk torpediert von der Hölle, vom Widersacher Gottes. Er wird ja Satan genannt, Diabolos, die alte Schlange und vieles andere mehr als Bezeichnung für den, der alles kaputt machen will. Der alles, was Gott aufrichtet, wenn es geht, zerstören möchte. Und Petrus hat hier dreimal dieses Miteinander betont, unter den Gläubigen in der Zerstreuung einmal untereinander lieben. Also hier heißt es nicht nur einen anderen, sondern das Wort untereinander bezieht sich auf die Gläubigen untereinander. Dass wir den Nächsten außen auch lieben sollen, ja. Aber vor allen Dingen untereinander und dann untereinander gastfrei sein. Gastfrei im Allgemeinen ist auch gut. Aber hier geht es um die Annahme der Gläubigen, untereinander gastfrei zu sein, einander zu stärken, einander positiv zuzureden. Jesus lebt, er ist der Herr. Versteht ihr? Darum geht es ja bei dem Annehmen und untereinander dienen. Das sind ja schon drei wesentliche Dinge: Liebe, Annehmen und Dienen. Jeder hat die Aufgabe, dem anderen Gläubigen zu dienen und dieser wieder dem zu dienen, von dem ihm gedient wird. Und jeder mit der Gabe, die er von Gott empfangen hat, damit Jesus geehrt wird und Gott in der Mitte der Gläubigen reden und wirken kann. Wir merken, wie eng dieser Kreis gezogen wird. Und der Apostel Petrus, er wurde dazu gebraucht, um das deutlich zu machen, weil er wusste, dass viele, viele Anfechtungen da sind, die diese enge Gemeinschaft, die sich gegenseitig stützen soll, schnell kaputt gehen kann, wenn man nicht darauf Acht hat. Petrus rief also nicht nur die Gemeinde schlechthin auf zur Wachsamkeit, dass bei allen Anfechtungen der Zeit sie das Ziel der Begegnung mit ihrem Heiland, ihrem Gott, nicht aus dem Blick verlieren dürfen, sondern er redete auch aus der persönlichen Erfahrung. Das ist ja immer wichtig, wenn wir zum Beispiel von Anfechtungen reden, dann ist es ja nicht so, dass wir nur davon reden dürfen, dass ein anderer Anfechtung hat, sondern dann reden wir aus der Erfahrung, dass wir auch Anfechtungen haben, dass es das gibt. Sonst würden wir ja sagen, ja, ich habe keine Anfechtung, also sowas gibt es überhaupt gar nicht. Aber weil wir wissen, dass wir selber Anfechtungen haben, wissen wir, es geht den anderen auch so. Es geht allen Brüdern und Schwestern auf der ganzen Welt so, die Jesus nachfolgen, und so ging es Petrus auch. Schon zur Zeit im Garten Gethsemane, bevor Jesus Christus in die Hände der Sünder überantwortet worden ist, merkte Petrus, dass das schlimm ist, wenn man nicht wacht. Denn Jesus sagte zu seinen Jüngern und besonders zu den dreien, Petrus, Jakobus und Johannes, bleibt hier, ich will beten, wacht mit mir, wacht mit mir. Und als Jesus Christus das erste Mal gebetet hat, in Matthäus 26, mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Da kam er zu seinen Jüngern und fand sie schlafen und er sprach zu Petrus. Zu Petrus, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Er sprach zu Petrus. Ja, warum denn gerade zu Petrus? Die anderen waren ja auch da. Weil Petrus derjenige war, zu dem Jesus sagt, auf dir will ich meine Gemeinde bauen. Petrus, du bist ein Fels. Und Petrus war der oberste Apostel, der die Vollmacht bekam, die Tür des Evangeliums zu den Juden und zu den Heiden zu öffnen, bis später auch Paulus hinzugerufen worden ist. Petrus, kannst du nicht ein wenig mit mir wachen? Denn wenn du nicht wachst, schläfst du ein und du kriegst überhaupt nicht mit, was vor sich geht. Das wusste Petrus noch. Er hatte ja auch versprochen, Jesus nicht zu verleugnen. Und doch hat er es getan, nicht gewacht. Also Anfechtungen sind ja da. Und wir sind keineswegs besser als Petrus. Keineswegs. Das dürfen wir gar nicht annehmen. Wir sind vielleicht noch gefährdeter als dieser Petrus, der in der Gegenwart Jesu sichtbar wandelte. Aber nachdem Jesus mit Petrus gesprochen hat, was passierte nach dem zweiten Gebet? Ach, sind sie schon wieder eingeschlafen. Und beim dritten, da musste Jesus sie wachrütteln. Also jetzt ist doch der da, werden mich verraten und steht doch mal endlich auf. Und dann passierte das, was Jesus schon gesagt hatte zuvor. Es kommt die Zeit, ihr werdet alle weglaufen. Alle weglaufen. Nein, das machen wir nicht. Doch. Weil ihr nicht gewacht habt, habt ihr Angst gehabt. Und jetzt kam die große Schar. Ja, und dann flohen sie alle, steht geschrieben. Flohen sie alle, ja. Das soll, hier Petrus steht also dahinter, wenn er das deren Gläubigen in der Diaspora, in der Zerstreuung sagt. Sagt er, ihr müsst diesen Zusammenschluss immer wieder pflegen, untereinander beständige Liebe, untereinander gastfrei, untereinander dienen mit der Gabe, die ihr empfangen habt, damit Jesus immer der Pulsierende in eurer Mitte bleibt. Das Ende aller Dinge. Nun, wir leben schon fast 2000 Jahre mit dem Evangelium in dieser Welt. Das Ende aller Dinge bezeichnet ja, dass nach diesem Heilsgeschehen Jesu zur Erlösung der Menschen kein weiteres geschehen wird. Das ist das Letzte, was Gott zur Erlösung für alle Menschen getan hat. Denn wir lesen im Hebräerbrief auch, mit diesem einen Opfer hat Gott vollendet die, die an Jesus glauben. Vollendet. Und dann steht auch in demselben Kapitel weiter, wer dies Opfer nicht annimmt und mutwillig weitersündigt, der hat keine Chance mehr. Der hat kein anderes Opfer mehr. Das heißt, das ist das Ende. Golgatha, der Sieg von Golgatha, ist das Ende zur Erlösung aller Menschen. Wer daran glaubt, wird erlöst. Wer nicht glaubt, der bleibt unter dem Gericht. Es ist auf uns gekommen, das Ende aller Dinge. Also das ist die eine Form des Endes. Es ist diese letzte Zeit. Wir fragen natürlich, wer sind die Erlösten? Die Erlösten, die in diesem Ende leben und wachsam sein sollen. Es sind doch die Menschen, die Jesus als ihren Heiland aufgenommen haben. Ja, als ihren Herrn, der sie nun bestimmen darf. Es sind die Menschen, die wissen, dass ihnen die Sünden vergeben worden sind durch dieses stellvertretende Opfer des Sohnes Gottes für uns. Es sind die Menschen, die sich jetzt an das neue Leben aus Gott halten, das sie in der Wiedergeburt empfangen haben. Denn es sind die Menschen, die sich an diese Worte der Verheißung immer wieder halten und stützen, die Jesus gesagt hat in Markus 10 zum Beispiel, ich gebe mein Leben zur Bezahlung für dich. Es sind die Menschen, die diese Bezahlung angenommen haben für ihre Sünden. In Matthäus 9, ich bin gekommen, Sünder zur Buße zu rufen. Das heißt also, zur Einsicht und zur Umkehr. Es sind die Menschen, die sagen, jawohl, ich durfte umkehren. Ich durfte Buße tun. Ich durfte mich erneuern lassen. Oder in Johannes 3, 17 bis 18, wo es heißt von dem Herrn, Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass er sie rette, dass ich mich an diese Rettung in Jesus Christus halte. Denn wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, er bleibt dort. Das heißt also, Erlöste sind die, die dem Wort Gottes, der Verheißung, glauben und vertrauen und es in Erfahrung leben wollen im eigenen Herzen. Johannes 5, 24 sagt der Herr, ja, wer an den Vater glaubt, wer das Wort der Verheißung aufnimmt, wer an mich glaubt, der ist vom Tod zum Leben gekommen. der lebt in Wahrheit. Denn Jesus, so sagt Paulus auch in Römer 8, verdammte die Sünde im Fleisch. Der Herr rief, es ist vollbracht. Also die letzte Zeit hat damit begonnen, dass der letzte Akt zur Erlösung der Menschen in Jesus Christus entstanden ist. Aber die letzte Zeit von den Zeitabläufen, weil es schon so lange dauert, bezieht sich natürlich auch auf die Wiederkunft Jesu, auf die Aufrichtung seines Reiches, auf die Verherrlichung seines Namens in dieser Welt ganz öffentlich. Es ist der letzte Abschnitt in der letzten Zeit. Lesen wir davon in der Offenbarung 20, Vers 1 bis 3, wo von diesem Sieg gesprochen wird und der Zeit, wo der Satan 1000 Jahre gebunden wird und kann kein Übel anrichten. Ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die 1000 Jahre. Danach muss er losgelassen werden, eine kurze Zeit. Und ab Vers 7, wenn dann die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen, zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde, Gog und Magog, und sie zum Kampf versammeln, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren. Und sie werden gequält werden Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann lesen wir in Kapitel 21, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Die letzte Zeit hat begonnen, haben wir gesagt, ja, mit der Vollendung des Werkes Gottes auf Golgatha. Und in der letzten Zeit der letzten Zeit wird sich dann der Schlusspunkt vollenden bis zum neuen Himmel und zur neuen Erde. Und weil dieser Ablauf tatsächlich so geht, soll die Gemeinde, die gesammelt wird aus allen Nationen, gemeinschaftlich diesem Reich, dem himmlischen, entgegenleben, der Wiederkunft des Herrn. Alle Erlösten sollen in der himmlischen Heimstatt wiedergefunden werden, um dort dem lebendigen Gott alle Ehre zu geben. Dieser Beginn der Gnadenzeit als letzte Zeit wird ja auch durch den Apostel Paulus in 1. Korinther 10, Vers 11 bereits schon angesprochen. Da in den Versen zuvor gibt er Beispiele, was passiert ist im Volke Israel, als sie sich gegen Gott auflehnten. Sie haben gemurrt, und was passierte? Sie kamen um. Und dann heißt es in Vers 11, dies widerfuhr ihnen als sein Vorbild, es ist aber geschrieben uns, zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Also auch hier spricht Paulus von dem Ende der Zeit. So wie Petrus es sagt, es ist auf uns das Ende gekommen. Darum schließt euch näher zusammen. Wir befinden uns also bereits am Ende dieser Endzeit, in der durch die Jahrhunderte die lebendige Gemeinde auf die Wiederkunft Christi wartete und wartet und zubereitet wird. Und dass wir am wirklichen Ende der Endzeit stehen, gibt uns auch noch ein Zeichen kund. Es hat ja eine vielfältige Sammlung des Volkes Israel stattgefunden, jedes Mal, wenn Jerusalem zerstört worden ist. Auch eine große Sammlung von einigen aus Israel, ich sage bewusst einigen, aus der babylonischen Gefangenschaft. Da kam nur der Stamm Juda nach Hause und von Benjamin. Die anderen 10 Stämme waren ja weg. Man sprach von den verlorenen Stämmen. Aber ein Zeichen wird uns gesagt zum Ende der Endzeit, dass plötzlich alle Stämme wieder zusammenkommen. Und dass es nicht mehr 2 Königreiche geben wird, sondern nur noch 1. Es gab ja eine Zeit lang in Israel 2 Königreiche. Das Nordreich hatte einen eigenen König und das Südreich, Juda, hatte auch einen eigenen König. Bis zur Deportation des Nordreiches und später nachher zur Vertreibung auch des Südreiches. Und zwar diesmal nicht nach Babel, sondern unter alle Nationen. Und das wird uns auch zu einem Zeichen gegeben, dass das Ende der Zeiten da ist. Ich möchte uns diese Verse mal lesen, bevor wir dann zu den 5 Punkten kommen, die in der Gemeinde festgehalten werden sollen. In Hesekiel 37, Vers 16 bis 22 lautet es so: Du Menschenkind, nimm dir ein Holz und schreibe darauf für Juda und Israel, die sich zu ihm halten. Und nimm noch ein Holz und schreibe darauf Holz Ephraims für Josef und das ganze Haus Israel, das sich zu ihm hält. Sind also 2 Hölzer, auf dem einen Holz stehen die Vertreter des Nordreiches, Ephraim und das ganze Haus Israel. Auf dem ersten Holz steht Juda, das ist das Südreich. Und füge eins an das andere, also zusammen, dass es ein Holz werde in deiner Hand. Wenn nun dein Volk zu dir sprechen wird, willst du uns nicht zeigen, was du damit meinst? Dann sprich zu ihnen: So spricht Gott der Herr, siehe, ich will das Holz Josefs, das Nordreich, das in der Hand Ephraims ist, nehmen, samt den Stämmen Israels, die sich zu ihm halten, und will sie zu dem Holz Judas tun und ein Holz daraus machen, und sie sollen eins sein in meiner Hand. Und sollst du die Hölzer, auf die du geschrieben hast, in deiner Hand halten, vor ihren Augen, und sollst zu ihnen sagen: So spricht der Herr, siehe, ich will die Israeliten herausholen aus den Heiden, wohin sie gezogen sind, und will sie von überall her sammeln und wieder in ihr Land bringen. Und im Kapitel 38, ab Vers 8, lesen wir: Nach langer Zeit lesen wir dann von dem König von Norden, der ja inspiriert wird von dem Widersacher Gottes, dem Satan, diesen Lauf der Dinge aufzuhalten. Nach langer Zeit sollst du aufgeboten werden, am Ende der Zeiten, am Ende der Zeiten sollst du in ein Land kommen, das dem Schwert entrissen ist, und zu dem Volk, das aus vielen Völkern gesammelt ist, nämlich auf die Berge Israels, die lange Zeit verwüstet gewesen sind. Und nun ist es herausgeführt aus den Völkern, und sie alle wohnen sicher. In Vers 16: Du wirst heraufziehen gegen mein Volk Israel wie eine Wolke, die das Land bedeckt. Am Ende der Zeit wird das geschehen. Ich will dich aber dazu über mein Land kommen lassen, dass die Heiden mich erkennen, wenn ich an dir, Gog, vor ihren Augen zeige, dass ich heilig bin. Das Ende der Endzeit, eine nie dagewesene Sammlung des Volkes Israel. Aus allen Stämmen plötzlich, nicht mehr nur aus Juda, wie zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Und damit erfüllt sich ja dann auch das, was durch den Propheten Jesaja in Kapitel 2, Vers 2 und 3 gesagt worden ist, was zur letzten Zeit, so steht es hier auch geschrieben, zur letzten Zeit geschehen wird. Es wird zur letzten Zeit, der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege, und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem zur letzten Zeit. Auf diesem Weg zur letzten Erfüllung der Gnadenzeit wird auch bald dann die letzte Posaune erschallen. Paulus sprach schon von diesem Geheimnis im Blick auf die Hinwegnahme der Gläubigen, der Auferstehung der gläubigen Toten und derer, die noch leben, von der Verwandlung. Nicht? Wir kennen das in 1. Korinther 15. Wir lesen das immer mutmachend auch an den Gräbern, damit die gläubig sind, nicht in Traurigkeit versinken wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Dann lesen wir diesen Vers und sagen, ich lese Vers 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Jetzt haben wir einen kleinen Einblick in diese letzte Zeit bekommen, die auch gewisse Begleiterscheinungen hat, die zunehmen in ihrer Boshaftigkeit. Petrus sagt, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Nun seid besonnen, besonnen und nüchtern zum Gebet. Das ist also eine ganz wichtige Brücke des Glaubens zu dem lebendigen Gott, die wir täglich für uns selbst und als Gemeinschaft, wie wir das jetzt vor der Bibelstunde getan haben, vollführen sollen. Wir kommen zusammen zum Gebet, nüchtern. Wir geben unser Leben immer wieder in die Hand Gottes. Wir wollen versichert sein, dass wir zu ihm gehören und dass er uns segnet. Darum beten wir, denn nirgendwo anders, außer im Gebet, erfahren wir diese Verbindung. Nirgendwo anders werden wir so innerlich versichert, zu Jesus zu gehören, außer im Gebet. Ich in meinem Leben erfahre das immer wieder aufs Neue. Das Bibellesen, zum Beispiel bei mir, das mag bei anderen anders sein. Das Bibellesen allein bewirkt bei mir nicht diese herzliche Freude und Bewusstsein der Verbundenheit mit Jesus. Gehe ich aber dann ins Gebet und jedes Mal, wenn ich aufstehe vom Gebet, dann atme ich tief durch und weiß, dass mein Erlöser lebt und ich mit ihm. Da ist noch eine besondere Begegnung und Kraft, die ich dann verspüre, die ich selbst beim Bibellesen nicht allein bekomme. Da bekomme ich manche Erkenntnisse, manchmal Weisheit. Paulus sagt, ja, Erkenntnis bläht auf, ja. Dann bläht man sie auf, weil man viel weiß, ja, und möchte dann vielleicht sich auf die Schulter klopfen, weil man einiges weiß. Aber die Gemeinschaft mit Jesus im Gebet, das ist die Kraft, die uns festhält im Glauben. Darum seid nüchtern zum Gebet. Denn die Begleiterscheinung der Letztzeit, das lesen wir auch in der Bibel, vor dem Kommen, Wiederkommen Jesu, dem Messias, sind doch Abfall der Gläubigen, viele Irrlehren, viele Verwirrungen. Und ich muss sagen, wenn ich so manche Nachrichten lese, da sind es heute nicht mehr die klassischen Irrlehren. Viele haben ja von manchen Irrlehren, sind sie gewarnt worden und wissen, aha, die und die sind nicht richtig, so klassische Irrlehren, die also völlig an der Bibel vorbei Lehren, was ganz falsch ist. Heute sind Irrlehren so ganz fein. Sollte Gott gesagt haben, denke mal darüber nach. Guck mal, du bist doch gefordert, mehr zu tun. Dann tut Gott etwas. Also man dreht es so langsam alles um. Irrlehren. Der Mensch soll wieder in den Mittelpunkt gestellt werden. Ja, solche Lehren. Das wird immer diffiziler in dem Ganzen. Lesen wir aber mal einige Stellen, wo es auf diese Letztzeit auch hin spricht, und zwar 1. Timotheus 4, 1 bis 3. Da wird deutlich gesagt: Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen, verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Sie gebieten, nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Also, hier werden Satzungen wieder in den Mittelpunkt gestellt, asketische Dinge gefordert, um Gott näher zu kommen. Das sind Irrlehren. Das nimmt in der letzten Zeit mehr und mehr zu. 2. Timotheus 3, 1 bis 5 lesen wir auch etwas. Das sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Wie kann man denn solche Menschen erkennen und meiden? Nur durch die Gemeinschaft mit Jesus. Er erleuchtet die Umgebung, er erleuchtet die Strömungen dieser Zeit, er erleuchtet die Menschen, die ein Wegziehen wollen von der Gemeinschaft mit Gott. Nur er kann das, weil er die Herzen erforscht. Darum merken wir in der letzten Zeit, seid nüchtern zum Gebet. Oder der Bruder des Herrn Judas, der auch einen Brief verfassen durfte, schreibt in den Versen 17 bis 19 seines Briefes: Ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus, als sie euch sagten, dass zu der letzten Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Diese sind es, die Spaltungen hervorrufen, niedrig Gesinnte, die den Geist nicht haben. Also so wird direkt schon zur damaligen Zeit, vor Hunderten von Jahren, auch auf die Entwicklung der letzten Zeit hingewiesen. Was für Kräfte sich mobilisieren, um Gläubige aus der Gemeinschaft untereinander und mit Gott zu bringen. Doch über allem, und das wollen wir doch immer wieder neu aufleuchten lassen und beherzigen, hat Jesus Christus das erste und das letzte Wort. Denn von ihm steht es in Offenbarung 2, Vers 8 und dann auch in 1, Vers 8, er sagt, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Ich habe auch die Schlüssel der Hölle und des Todes. Darum müssen wir uns an ihn halten, um durchzukommen. Denn ein Mensch ohne Gemeinschaft mit Jesus kommt nicht hindurch durch diese Zeit der Anfechtung. Wiewohl also der Herr dem Weltenlauf eine Grenze gesetzt hat, bis zum neuen Himmel, neuer Erde, bis zu dem Gericht, das auch gehalten wird, das, was wir schon in Jesaja 61 lesen, wo es von dem Messias heißt, dass er ja kommen wird, er ist gesalbt worden, zu verkündigen das gnädige Jahr des Herrn und ein Tag des Gerichts. Ein Tag des Gerichts, der kommt ja auch ganz zum Schluss. Das Gericht kommt, Gott ist gerecht und wird alles ordnen. Wir lesen das auch weiter in Offenbarung 19. Nur ich kann jetzt nicht alles vorlesen. Dürfen wir uns bei all diesem, natürlich bei diesem Weltenlauf, den Gott gesetzt hat, das Ende gesetzt hat, freuen auf dieses Ende. Aber währenddessen leben wir in der Fremde und sollen eben diese Dinge, die Petrus hier anspricht, beherzigen, damit die Freude an dem Herrn nicht versiegt. 5 Stücke sind also gesagt. Einmal habe ich schon zitiert, seid nüchtern zum Gebet. Das vertrauensvolle Gebet zu dem Herrn. Und wir haben ja auch am letzten Sonntag gesagt, das Gebet ist die Waffe oder die Kraft, die uns hilft, über alle Dinge hinwegzukommen. Über alle Dinge. Wenn wir Sorgen haben, sollen wir beten. Wenn wir leiden, sollen wir beten. Sind wir krank, sollen wir beten. Immer wieder wird das Gebet genannt. Ja? Nüchtern zum Gebet. Da gibt es dieses Gebet zum einen für uns ganz persönlich. Zum Beispiel muss ich täglich für mich beten, dass ich treu bin und bleibe. Ich muss das tun. Wenn ich das nicht für mich tue, kann ich nicht garantieren, dass ich treu durch den Tag komme zum Herrn. Ich muss bitten, Herr, halte mich treu an deiner Hand, dass ich das tue, was du willst. Also das Gebet für uns selbst ist sehr wichtig, weil nämlich die Elemente der Sünde und der Weltförmigkeit immer wieder auf den einzelnen Gläubigen abzielen und wollen ihn von den Tugenden Gottes wegziehen. Darum steht in Römer 12, Vers 12, seid beharrlich im Gebet, oder 1. Thessalonicher 5, 17, betet ohne Unterlass. Das zweite ist auch das Fürbittegebet, das ist den Gläubigen anbefohlen, und zwar zunächst für die Glaubensgeschwister. Für mich selbst, dann für die Glaubensgeschwister und darüber hinaus für die zu gewinnenden Seelen. Wenn ich jetzt immer nur bete für die zu gewinnenden Seelen und nicht an mich dabei denke, wird das nicht funktionieren. Gott muss mich zuerst in die Form versetzen, dass ich ergänzungsfähig mit den Glaubensgeschwistern bin und darüber hinaus Vollmacht habe, auch andere Menschen auf Jesus hinzuweisen und einzuladen. Dass wir müssen im vertrauten Gespräch mit Gott bleiben. Das können wir auch in Epheser 6, 18 bis 20 lesen. Das Gebet soll dann auch unsere Umgebung mit einschließen, wie es Paulus in 1. Timotheus 2 sagt, für die Obrigkeit, für alle um uns herum. Das Zweite, was Petrus anmahnt, hier was wichtig ist in der Endzeit, dass untereinander eine beständige Liebe ist. Also nicht eine sporadische, mal hier, mal dort, sondern eine beständige, die immer, immer, immer gleich ist. Das ist so wichtig, wo keine Beständigkeit ist, da gibt es einen Unterbruch. Ich merke das in meinem Leben, wenn ich gewisse Handhabung im Tage nicht immer wiederhole, immer wieder dasselbe mache, höre ich eines Tages auf, das überhaupt zu tun. Ich muss es immer wieder selbst machen. Sonst vergesse ich es am nächsten Tag zu tun, wenn es wichtig wäre. Beständigkeit ist also etwas sehr Wichtiges auch in der Liebe zueinander. Denn die Liebe ist das Band dem Heiligen Geist, das alle miteinander verbindet. Auch wenn Störungen des geistlichen Lebens in die Gemeinde kommen wollen. Die Liebe macht niemals eine Abgrenzung. Das ist das Besondere daran. Und zwar keine Abgrenzung wegen eines Fehlers eines anderen. Die Liebe stört sich nicht an dem Fehler eines anderen. Sie pulsiert dennoch weiter. Das ist das Band, was zusammenhält. Nicht, dass der Fehler gänzlich übersehen wird, sondern helfet einander zurecht, heißt es dann in der Schrift. Aber die Liebe macht sich nicht abhängig davon, ob ein anderer Begrenzungen hat und einen Fehler begangen hat. Sie ist nämlich die größte Tugend, weil sie auf Jesus Christus hinweist und derjenige ist, der uns erneuert, wenn wir auch Fehler begangen haben. Im ersten Johannesbrief steht ja geschrieben, wir sollen nicht sündigen. So jemand aber doch sündigt, dann hat er einen Fürsprecher. Es wird ihm vergeben. Das ist die Liebe. Es wird ihm vergeben. Und so sagt Petrus, dass ihr untereinander eine beständige Liebe habt, dass ihr auch vergebt. Und das ist der dritte Punkt, der hier auch angesprochen wird, beständige Liebe und das Vergeben. Darum sollen wir wach sein, in der letzten Zeit zu bleiben, in der Vergebung leben, also sie annehmen von dem Herrn, wir brauchen sie täglich, und auch gewähren dem Nächsten, und zwar sukzessive, ohne Aufenthalt, sofort vergeben. Das ist sehr wichtig, damit keine Lücken entstehen, die der Satan zur Entzweiung nutzen kann. Denn die Liebe, so haben wir gelesen, deckt auch der Sündenmenge. Das tut die Liebe. Deckt der Sündenmenge. Dass ich sage, ja, ich vergebe dir, du, ich bin auch schwach. Kann ja dir passieren und mir auch. Ich vergebe dir, gar kein Problem. Denn mir ist auch vergeben. Immer wieder aufs Neue. Versteht ihr? Das ist in der Letztzeit sehr wichtig, immer wieder zu beherzigen. Denn wo ständige Vergebung ist, entstehen keine Lücken für den Feind, der die Gemeinde in der Endzeit zerspalten will und somit das Zeugnis vom heiligen Jesus Christus zerstören möchte. Und das vierte haben wir gelesen, seid gastfrei untereinander. Also hier wird erst die Gemeinde angesprochen, nicht die Außenstehende. Untereinander, das heißt die Annahme und die Aufnahme gegenseitig. Bei der Gastfreiheit also geht es nicht nur um das Dach, das man über den Kopf haben soll, oder um Nahrung, sondern um das gegenseitige Segnen. Um das gegenseitige Segnen und dadurch dass den anderen unabhängig von den Kindern der Welt sein lässt. Diese Annahme soll so eng sein, dass wir derer, die draußen sind, nicht bedürfen. 1. Thessalonicher 4, 11 und 12 steht dazu Folgendes. Der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist wusste, wie nötig es ist, dass dieser Verbund der Annahme der Gläubigen stattfindet, damit die Gläubigen frei sind von dem Gegängeltwerden durch die Welt. 1. Thessalonicher 4, Vers 11. Setzt eure Ehre darein, dass ihr ein stilles Leben führt und dass eure schafft und mit euren eigenen Händen arbeitet, wie wir euch geboten haben, damit ihr ehrbar lebt vor denen, die draußen sind und auf niemanden angewiesen seid. Jetzt merken wir, warum es heißt, untereinander gastfrei. Seid untereinander auf euch angewiesen, stärkt euch, damit ihr frei bleibt von denen, die draußen sind. Denn Gemeinde Jesu hat einen ganz speziellen Auftrag, den sie nur in der Gemeinschaft weitergeben kann. Und das fünfte haben wir hier gelesen, und dient einander. Hier ist also auch wieder gar nicht erst die Welt gemeint, dass wir ihr auch dienen sollen, sondern untereinander soll ein pulsierender Dienst stattfinden, kontinuierlich. Ich habe es einmal so formuliert, wenn wir sonntags in die Versammlung kommen, sollte jeder zu Hause für sich gebetet haben, dass seine Gabe, die er bekommen hat, angeboten werden darf und nutzbringend sein wird. Das heißt, er kommt in die Versammlung, um das anzubieten, was er bekommen hat. Und wenn das jeder tut, dann gibt es ein wunderbares Miteinander, dienen. Um in der Wachsamkeit auf das Kommen Jesu feststehen zu bleiben, sollen wir also die geschenkten Gaben nicht brach liegen lassen, sondern zum Dienst in der Gemeinde am nächsten einsetzen. Denn nur so wächst der Leib Christi auch in Zeiten der Bedrängnis. Und das können wir in den Erweckungsgebieten ganz besonders sehen. Da redet plötzlich, wie in der Apostelgeschichte, keiner mehr von dem Seinen, sondern nur noch von dem, was Christi ist. Da ist eine Gemeinschaft, ob das jetzt in China ist, in der Untergrundgemeinde oder an anderen Orten, wo Erweckung stattfindet, da redet man nur noch von diesem einen, dem neuen Leben in Christus. Und das bringt alle miteinander zusammen. Oder wenn ich denke, nicht an die schwarmgeistige Bewegung in Korea, sondern an diese geistliche Bewegung in Korea, wo mehrere Gottesdienste am Sonntag gefeiert werden müssen, mit tausenden Leuten, wo gebetet wird, ein Herz und eine Seele. Und wo einmal im Monat speziell für die Kranken gebetet werden oder wird und der Herr sich zu diesen Gebeten bekennt. Dies soll also auch in der Endzeit geschehen, dieses Miteinander dienen, bevor wir auf die Welt achten und versuchen, sie für Jesus zu gewinnen, muss der Dienst in der Gemeinde stattfinden. Denn jeder hat, und das setzt Petrus hier voraus und sagt, jeder hat ja eine Gabe empfangen. Jeder hat eine Gabe empfangen durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Wiedergeburt. Und diese Gabe, so steht es auch in Römer 12, Vers 6 bis 8, soll eingebracht werden. Denn diese Gabe dient zum Bau, zum Aufbau der Gemeinde, zur Besserung, zum Zurechthelfen, vor allen Dingen zur Ehrung des Herrn. Was aber zertrennt, zerstört, verunerdet, ist nicht von Gott und muss hinweggetan werden. Alles in Worten, Werken und im Wesen soll Jesus Christus preisen. Er ist das Haupt der Gemeinde, er ruft uns zur Nüchternheit in der Endzeit und zur Bereitschaft auf sein plötzliches Kommen für uns persönlich. Wenn er uns ruft und will uns aufnehmen in seine Herrlichkeit. Darum heißt es in einem Lied als Bitte ausgesprochen, so wunderbar, das haben wir ja in der Jugend auch oft gesungen, knüpfe, Herr, das Band stets fester, also kontinuierlich und dann noch immer fester, das mich dir verbunden hält. Hinter mir sei keine Brücke, die zurückführt in die Welt. Hier können wir vielleicht ein wenig verstehen, was der Apostel Petrus den in der Zerstreuung lebenden Gläubigen sagen wollte und somit auch uns, wie dieses Band fester geknüpft werden kann und bestehen kann in Jesus Christus, in der Gemeinde, von jedem Einzelnen zum Herrn. Möge das auch uns deutlicher geschenkt sein. Bis soweit zu diesem Thema.